Ja, dann mache ich mal weiter mit den Neuerungen der Reanimationsguidelines vom ERC 2025. Und in der Tat ist es so, dass ich nicht nur die Neuerungen mit reingenommen habe, sondern wirklich auch einen gesamten Abriss nochmal gebe, weil ich finde, dass wir das lange das Thema einfach nicht besprochen haben. Und in der Leitlinie fängt es erstmal an mit Prävention. Eine KK und ein Myokardinfarkt sind so der häufigste Auslöser für einen erwachsenen Herz-Kreislauf-Stillstand und bei jüngeren Menschen vor allen Dingen Herzfehler, Myokarditis und Substanzmissbrauch. Ich rede aber, wie gesagt, wirklich jetzt nur von Erwachsenen und nicht von Kindern. Der Algorithmus hat sich im Endeffekt nicht wahnsinnig, ja, oder besonders geändert. Was man aber sieht, ist, dass zum einen, und das ist vielleicht jetzt die erste größere Neuerung, der Vector Change mit reingenommen wurde auf von anterolateral zu einem anteroposterioren Approach von den Defibrillationspatches und im Endeffekt auch nochmal ECPR, dass das mit in dem Algorithmus mit genannt wurde. Aber ansonsten ist es eigentlich relativ ähnlich geblieben. Die Arme sind sehr gleich, da brauchen wir nicht weiter drauf eingehen.
Kannst du ganz kurz nochmal erklären, wie das mit dem Vector Change, was damit gemeint ist für diejenigen, die das noch nicht mitbekommen haben?
Ja, also Vector Change ist im Endeffekt nach der fünften Defibrillation wird das empfohlen, dass man, wenn man ein refraktäres Kammerflimmern hat oder ein dauerhaftes Kammerflimmern, dass man dann die Defibrillationselektroden umkleben soll von der anterolateralen normalen Position zu einer anterior-posterioren Position. Und dabei ist es so, dass die AP-Position, außer es sind irgendwelche Devices noch im Weg, eigentlich mehr so ein bisschen linksseitig, also jetzt nicht irgendwie direkt auf Sternum geklebt, sondern etwas linksseitig, sodass der Vektor auch durch das Herz gehen soll. Und das ist die Rationale dahinter, dass wir einfach bei einem refraktären Kammerflimmern vielleicht noch einen anderen Vektor haben, um das dann zu beenden. Wobei man natürlich auch sagen muss, wenn man ein refraktäres Kammerflimmern hat, hat man immer die Frage, warum flimmert der? Haben wir nicht vielleicht ein blockiertes Gefäß? Und wenn das blockierte Gefäß noch weiter da ist, dann kann es halt auch sein, dass das Herz weiter flimmert, egal wie oft wir da drauf schocken. Nichtsdestotrotz sind anscheinend die Daten zumindest für den Vector Change besser als für die DSED, also für die Double Sequential External Defibrillation. Genau, zum Thema Defibrillation vielleicht generell nochmal, man soll die sicher und effektiv gestalten, auch das ist nichts Neues. Sauerstoff einen Meter entfernen, Precharging wird explizit erwähnt, allerdings nur für trainierte Teams. Also wenn du trainiert bist und das immer machst, dann solltest du das auch weitermachen. Wir haben in unserem Reanimationstraining auch darüber diskutiert, macht man das jetzt bei Kindern, weil wie oft flimmern Kinder? Eher selten. Wir haben uns jetzt intern sozusagen darauf geeinigt, es einfach immer zu machen, weil es sowieso schon so trainiert ist. Aber muss man natürlich überlegen, man hat halt nochmal einen Schritt mehr, an den man denken muss. Und wenn es dann in den meisten Fällen nicht notwendig ist, ist so ein bisschen diskutabel, steht nicht explizit in der Leitlinie drin. Die manuelle Herzdruckmassage wird während der Defibrillation nicht empfohlen. Es könnte theoretisch eine sichere Defibrillation durchgeführt werden, aber das wird explizit gesagt, auch mit den Handschuhen dran, lasst es lieber bleiben. Mechanische Herzdruckkompression ist aber möglich über Devices auch während der Defibrillation.
Habt ihr schon mal einen gewischt gekriegt während der
Reha?
Ja, ich auch.
Volle Möhre durch die nasse Hose, weil ich in der Pfütze gekniet habe.
Oh, Classic.
Ja, Wasser ist
leitend.
Ja, danke. Ich erinnere mich aber,
der war gut.
Surfer reanimiert und das war auch alles nass und da habe ich auch, ja.
Genau, keine Änderung gibt es bei Empfehlung zu Klebeelektroden und wie gesagt, der anterolateralen Position und bei Schrittmacher-PatientInnen 8 cm entfernt, auch das ist nichts Neues mit mindestens 150 Joule. Dann hatten wir eben gerade schon mal über die DSED gesprochen, da gibt es keine Routineempfehlung, da geht es einfach darum, dass die Datenlage dazu wohl etwas schlechter ist als für den Vector Change und dementsprechend spricht sich die Leitlinie explizit dagegen aus, außer es ist ein Studiensetting. Das Kammerflimmern mit angeschlossenem Defi, da ist weiterhin die Drei-Schock-Strategie und diese drei Schocks zählen in der Tat bei den Erwachsenen als ein Schock für die Medikamentengabe und zwar für beide Medikamente, sowohl für Amiodaron als auch für Adrenalin. Allerdings bei den Kindern, und das hat mich sehr erstaunt, weil mir das so bislang irgendwie nicht im Kopf war, dass wenn der Defibrillator schon angeschlossen ist und man ein Kind dreimal defibrillieren muss, dann wären das für Kinder drei Schocks für das Amiodaron und man würde direkt Amiodaron verwenden.
Aber das ist dann gemeint, wenn das flimmert, du lädst, du schockst. Es flimmert, du lädst, du schockst und nicht zwischendrin nochmal.
Ja, das sind diese Stacked Defibrillations, die in der Leitlinie genannt werden. Genau.
Ich habe noch nie ein flimmerndes Kind gesehen.
Nee.
Also, musste aus meiner Sicht zwar zu viele Kinder reanimieren schon, aber geflimmert hat noch nie eins, sind alle über einen langsamen Rhythmus ausgegangen.
Ich denke, das ist ja auch ein anderes Setting, oder? Ich meine, Kinder, die flimmern, wo schon Defi-Patches draufkleben, das sind ja wahrscheinlich Kinder, die irgendwie nach Herzchirurgie oder so auf einer kinderherzchirurgischen Intensivstation. Ich nehme an, das ist eher nicht ein präklinisches Setting, wo man das findet.
Auch, oder auch innerklinisch außerhalb von irgendwie kardialen, pädiatrischen Zentren. Oder kardiopädiatrischen Zentren.
Ja. Genau, dann gehen wir einmal auf den Atemweg und die Beatmung ein. FiO2 von 1,0, ich denke, das ist auch allen klar. Bei einem supraglottischen Atemweg eine Larynxmaske, kein Larynxtubus, auch das predigen wir schon relativ lange. Inspiration über mindestens eine Sekunde, beziehungsweise bis die Thoraxexkursion sichtbar ist. Und die ITN, auch das ist nichts Neues für erfahrene AnwenderInnen, bei einer 95-prozentigen Erfolgsquote mit einer maximalen Unterbrechung der Herzdruckmassagen von 5 Sekunden und die Videolaryngoskopie, die grundsätzlich präferiert wird. Und beim CO2 wurde nochmal explizit erwähnt, dass man eine Kapnographie und keine Kapnometrie verwenden soll. Dann gibt es, und das ist neu in der Leitlinie, erstmals Beatmungsparameter, die man einstellen soll, und zwar eine volumenkontrollierte Beatmung mit 6 bis 8 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, mit einer Atemfrequenz von 10, einer Inspirationszeit, die ich eben genannt habe, 1 bis 2 Sekunden, einem Piep von 0 bis 5 Zentimeter Wassersäule und einem Peak-Pressure-Alarm von 60 bis 70 Zentimeter Wassersäule. Und da ist es natürlich auch logisch, wenn wir gerade unter Herzdruckmassage sind, sonst würde die Beatmung die ganze Zeit abbrechen. Genauso wie man soll den Flow-Trigger ausschalten, weil auch das wieder durch die Herzdruckmassage beeinflusst werden könnte.
Was für ein Beatmungsmodus, wird aber nicht gesagt.
Volumenkontrolliert.
Okay.
Genau,
ja, volumenkontrolliert. Das wäre auch mein Ansatz, aber ja.
CCSV wurde in der Tat nicht genannt.
Aber die Studien sind zu klein.
Ja.
Oder wenn es überhaupt richtige Studien gibt, aber ja.
Genau. Dann für Drugs and Fluids, IV größer oder besser als IO, das wissen wir auch schon. Lidocain und Amiodaron, darf beides verwendet werden. Amiodaron, wenn es nicht verfügbar ist, dann Protokolle für Lidocain, auch das hat sich nicht geändert. Keine Routinegaben von Calcium, Nabic oder Corticosteroiden. Keine Änderung gab es auch. Für geübte Anwender soll POCUS genutzt werden. Allerdings soll keine Pulskontrolle mit POCUS stattfinden, sondern explizit ein Loop aufgenommen werden, der dann hinterher angeschaut wird. So wurde es jetzt zumindest genannt.
Begründen ist, warum man keine Pulskontrolle mit POCUS machen soll?
Nee, wahrscheinlich einfach dann zu viel Zeit. Also zumindest habe ich es jetzt so nicht gelesen.
Also Pulskontrolle im Sinne von Echo, weil ich mache Pulskontrolle.
Pulskontrolle im Sinne von
Gefäße. Mache ich ja relativ häufig tatsächlich.
Ich auch.
Ich glaube auch, es ist an sich, wenn du das geübt hast und dadurch keine Zeitverzögerung ist, ist es mit Sicherheit nicht schlecht.
Ich finde, man kann das halt super machen, weil ich mache das in einer Karottis, mache mir einen Doppler an, während gedrückt wird, kann ich gucken, ob da Flow kommt. Also ich sehe ja vorher und wenn dann die Druckpause ist, gucke ich ja nur einmal, ist noch Farbe da oder nicht. Das ist ziemlich, also das finde ich als super einfach und viel einfacher als irgendwie zu
tasten. Ja, das ist cool, ja.
Ich glaube, da sind die Studien einfach wahrscheinlich zu klein und zu gering bisher, also die Datenlage, so dass sie noch nicht genug haben, um das wirklich empfehlen zu können.
Ja, das kann gut sein.
Ist meine Hoffnung, weil das macht natürlich Sinn, das so zu machen, und dann entsteht ja eigentlich auch keine, also theoretisch kann man das ja sogar in einer Beatmungspause machen, würde man bei 30:2 sein.
Ja.
Da vorher den Schall drauf zu halten, wenn man genug Manpower hat.
Ich wollte gerade sagen, wenn du genug Leute hast und dazu tendieren ja auch immer mehr Rettungsdienstbereiche, dass sie noch ein zusätzliches Fahrzeug schicken zur Reanimation, dass du dann halt irgendwie auch jemanden hast, der vielleicht das mal gerade draufhalten kann. Was ich spannend fand, es wurde explizit für den intrahospitalen Part davon gesprochen, dass man ein TE auch machen kann, um den richtigen Druckpunkt zu erkennen, hatte ich so nicht auf dem Schirm.
TEE,
genau. Also
ja, cool.
Ist, finde ich nicht dumm, aber habe ich einfach so noch nicht auf dem Schirm gehabt.
Ich stelle mir das technisch auch gar nicht, also ich meine, ich kann kein TEE, aber ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, unterlaufender Reha die Sonde zu positionieren, ehrlich gesagt.
Ja, das stimmt. Stelle ich mir auch nicht so einfach vor. Habe ich auch noch nicht gemacht. Weiß ich nicht. Hilfsmittel dazu MCPR, wenn nicht anders möglich, sonst immer noch die manuelle Herzdruckmassage ist präferiert, allerdings nur dann, wenn es auch für alle sicher ist. Also im Fahrzeug stehen und fahren ist halt nun mal einfach nicht sicher und dann ist es auch okay. Reboa wurde insgesamt abgewertet, muss man sagen, nur im Falle von klinischen Studien, ansonsten keine Empfehlung unter Reanimation und Kühlen via Renochil oder ähnliches ist auch natürlich nicht empfohlen und ECPR erwägen, hatte ich ja schon von gesprochen. Dann gibt es einen, finde ich, relativ coolen Algorithmus zu Periarrestrhythmen. Da kann man dann halt einfach einmal irgendwie schauen, ist es stabil, der Patient oder nicht? Und dann, wie groß und breit sind die QRS-Komplexe? Generell sind die ganzen Algorithmen sowieso, ja, finde ich, immer aus den Leitlinien sehr empfehlenswert. Genau, zu den Tachykardien. Empfehlung bei symptomalem Vorhofflimmern, ein Schock mit maximalem Defibrillator-Output bis zu dreimal wiederholen, dann Amiodaron 300 Milligramm. Und wir hatten eben schon mal darüber diskutiert, vielleicht ist das auch das, was du, Torben, eben gesagt hattest mit dem 200 Joule starten bei der Kardioversion. In der Tat steht aber dann in anderen Absätzen wieder drinne mit 150 Joule starten. Ist so ein bisschen die Frage, wenn du jetzt hier liest, maximales Defibrillator-Output, dann wäre ja die 200 Joule, zumindest bei einem C3 jetzt eigentlich das, wo man hingeht. Ja. Und das Procainamid, das ist halt auch irgendwie in Deutschland ja nicht so das gängige Medikament, muss man sagen. Genau, vor Flattern und supraventrikuläre Tachykardien mit 70 bis 120 Joule, danach Joule-Zahl schrittweise erhöhen und VT mit Puls mit 120 bis 150 Joule und danach auch die Joule-Zahl erhöhen. Bei einer erniedrigten LVEF von unter 40% Tendenz eher zu medikamentöser Rhythmisierung, zumindest hier in der Leitlinie. Genau, die Bradykardien, da hatten wir ja das Atropin immer noch relativ großzügig drin. In der Tat, bei AV-Blöcken dritten Grades ist es ineffektiv und kann den Block verschlechtern. Deswegen wird jetzt explizit sich dazu ausgesprochen, dass bei höhergradigen AV-Blöcken auch schon bei Typ 2
B,
genau.
Ehemals Mobitz.
Richtig, ich habe auch im Kopf gerade so ein, soll man es auch schon nicht verwenden.
Das ist aber eine schöne Neuerung, finde ich, weil das war ja bisher immer relativ unsinnig, fand ich. Also, weil es halt einfach nichts bringt und es im schlechtesten Fall schlimmer macht.
Ja.
Und ich habe mich immer ein bisschen schwer getan bei den Reha-Trainings und bei den Reha-Kursen. Irgendwie wurde das immer diskutiert, es wurde immer diese Frage gestellt und man musste trotzdem weiterhin sagen, ja, dann mach's halt nicht, aber es steht halt in der Guideline immer noch drin. Deswegen finde ich es schön, dass sie das jetzt geändert haben.
Ja, genau. Second Line wäre Isoprenalin oder Adrenalin. Und bei Beta-Blocker-Intox soll man nochmal an Glucagon denken. Pacing bei vorhandenen P-Wellen ist ein Versuch auf jeden Fall wert. Und das steht auch drin, Fist-Pacing erwägen, bis man ein richtiges Pacing machen
Geil.
Kann. Und in der Tat, ich kenne jemanden, der selber einen medizinischen Background hat und der irgendwie gemerkt hat, er ist zu bradikat und das gemacht hat wohl und sich damit gut
selber gepaced hat.
Selber gepaced.
Das ist wild.
Es ist ein schöner Begriff.
Eminenz.
Genau.
Oh Gott, ey.
Torben, nicht das, was du denkst.
Du weißt gar nicht, was ich denke. Die Gedanken sind frei.
Genau, zur Postreanimationsphase. CT inklusive pulmonale Angio, auch wenn Herzkatheter empfohlen ist, da ist die Reihenfolge nur unterschiedlich. Entweder wir haben den Gedanken, dass es ein Herz-Kreislauf-Stillstand aufgrund von einem Herzgeschehen ist, dann würde man erst ins Herzkatheterlabor gehen und danach ein Ganzkörper-CT machen. Und wenn man aber einen anderen Grund vorsieht, dann geht man erst ins CT und würde dann aber gegebenenfalls noch den Herzkatheter anschließen, also zeitlich anschließen. Genau, Ziel SpO2 94% und da wird auch nochmal so ein bisschen auf die ganzen restlichen Werte eingegangen, dass wir die Intubation als Goldstandard haben, wenn Expertise fehlt, hatte ich ja schon erwähnt und ETCO2 35 bis 45, also relativ eigentlich normal, alles hatten wir eigentlich auch schon insgesamt einmal erwähnt. Es gibt einen Postreanimationsalgorithmus. Ich glaube, den haben auch viele Landkreise für sich nochmal so festgelegt, irgendwie, was man dann da auch für Medikamente verwendet und dass man auch vielleicht nochmal an Adrenalinüberhang denkt bei einer Tachykardie und so weiter. Generell soll man keine Krampfanfallprophylaxe machen. Temperaturmanagement hat sich nicht geändert. Intensivmedizinische Sedierung, so kurz als mögliche Medikamente, keine Routine. Relaxierung. Auch da zur Relaxierung ist explizit nochmal erwähnt, dass man bitte bei Awareness unter Reanimation nicht nur ein Muskelrelaxanz geben soll, sondern auch eine Sedierung und den Patienten abschirmen. Dass man das explizit erwähnt, finde ich auch ein bisschen Also offensichtlich haben ja Leute dann nur ein Muskelrelaxanz gegeben.
Das finde ich krass.
In den USA gibt es dazu, ich glaube hier auf Insta, die The Pre-Hospitalist hat dazu mal einen Insta-Beitrag gemacht, wie viele Patienten da so eine Art posttraumatische Belastungsstörung haben, weil die tatsächlich nur wegrelaxiert wurden, anstatt sediert oder analgosediert wurden.
Das ist schon hart.
Und das, also das ist auch krass zu lesen, diese Beiträge. Mhm. Ja. Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass das da drin steht, auch wenn es eigentlich
selbstverständlich sein sollte.
Genau.
Ja gut, aber ich meine, wofür führen wir zum Teil SOPs ein, die total sich selbsterklärend normalerweise sind, ne? Genau, Lagerung, 30 Grad Oberkörper erhöht und Stressulkusprophylaxe, zumindest daran denken. Bei der Prognoseabschätzung keine Einzelmarker verwenden, tägliche Untersuchungen, wie der neurologische Status ist und bei bewusstlosen PatientInnen 72 Stunden nach ROSC ist ohne Störfaktoren schon ein schlechtes Ergebnis, wenn mindestens zwei oder mehr der folgenden Prädiktoren vorliegen. Hierbei ist kein Pupillen- oder Kornealreflex nach 72 Stunden, fehlende SSEPs nach 24 Stunden, ein hochmalignes EEG nach 24 Stunden, eine NSE von größer 60 Milligramm pro Liter, ein Status Myoklonus nach 72 Stunden und eine diffuse und ausgedehnte anoxische Schädigung in der Bildgebung. Und wenn man es doch überlebt hat, dann eben Reha-Maßnahmen, ein Follow-up nach 3 Monaten. Und ich glaube, da wird es auch perspektivisch hingehen, dass wir sozusagen so Post-Reanimationsambulanzen brauchen, wo die Leute besser angebunden sind und auch die Angehörigen nach emotionaler Belastung zu screenen. Auch das ist noch ein Punkt, der explizit genannt ist.
Auch mal eine Finanzierung führen. Ne? Ich meine, dass in der Leitlinie drin steht, ist erst schon mal gut. Aber so diese Ambulanzen müssen halt irgendwie auch müssen sich irgendwie rechnen oder erstmal aufgebaut werden.
Ja, ja, aber ich glaube, dass das in der Leitlinie drin steht, ist ja auch ein guter erster Schritt, weil ich habe das Gefühl, dass je, wie soll ich sagen, breiter sowas auch gespreadet wird und wenn das sowas gefordert wird von der Leitlinie, dann ist es halt auch einfacher, dann zu argumentieren gegenüber irgendwelchen Kostenträgern.
Ja, und man muss eigentlich auch einmal überlegen, also ich bin jetzt keine Wirtschaftsmaus, aber wenn ein Patient oder eine Patientin so eine Reanimation überlebt und im Zweifel sogar wieder eingegliedert werden kann in ihr alltägliches Leben, vielleicht sogar in den Arbeitsplatz. Danke, Paula.
Entschuldigung.
Ist meine Argumentation so schlecht, ja?
Nein, ich wollte nur meinen Internet-Explorer zumachen, damit dieses Pling nicht die ganze Zeit kommt. Das stört mich.
Fang doch mal bitte den Satz an, dass wir das
bleiben. Das war zu lustig.
Okay, was ich sagen wollte, das will ich noch mal kurz sagen.
Entschuldigung.
Genau, also ich wollte sagen, ich bin keine Wirtschaftsmaus, aber die Patienten, die so eine Reanimation überleben und dann wieder eingegliedert werden können ins tägliche Leben und in den Arbeitsplatz, das ist natürlich, ich glaube, gesamtwirtschaftlich natürlich schon ein Faktor, wo man sich Gedanken machen muss, dass natürlich dieses Geld genutzt werden kann für solche Ambulanzen. Ich meine, das ist natürlich irgendwie komplex gegenzurechnen, oder bin ich absolut die Falsche? Das könnte jemand anders vielleicht besser. Aber letztendlich muss man ja sagen, lohnt es sich ja eigentlich.
An sich schon, aber das ist doch immer mit Prävention so.
Aber es ist ja keine Prävention.
Ja, aber irgendwie ja doch. Also
Tertiärprävention vielleicht.
Prävention sozusagen, dass erstens der Herz-Kreislauf-Stillstand vielleicht nicht nochmal passiert und zweitens auch ist sozusagen die Angehörigen mit abgeholt werden. Ja, aber
ja. Ja, und auch der Patient, ja.
Ja.
Oder die Patientin,
ja,
also,
klar,
die das überlebt haben.
Ja, also bei mir rennst du da offene Türen ein, aber.
Richtiges Sprichwort.
Geil. Korrekt, 100 Punkte für Dana. Können wir, haben wir auch einen Applaus-Button?
Bestimmt.
Ich weiß aber nicht welcher, soll ich?
Versuch's.
Ja, der war gut.
Ich werde jetzt kommen ganz viele Kommentare. Nehmt das Soundboard raus, nie wieder.
Ja. Einmal im Jahr dürfen wir spielen.
Gut. Gehen wir noch auf den neonatalen Live-Support ein. Hierbei fängt es ein bisschen an, dass wir auf unser Temperaturmanagement achten sollen. Zwischen 36,5 und 37,5 ist so die beste Temperatur für Neugeborene. Und hierbei wird dann auch nochmal unterschieden zwischen größer und kleiner 28. Schwangerschaftswoche bei der Raumtemperatur. Und zwar Raumtemperatur für Neugeborene über der 28. Schwangerschaftswoche wäre so 23 bis 25 Grad und Raumtemperatur für Neugeborene unter 28. Schwangerschaftswoche über 25 Grad. Also wir müssen auf jeden Fall schwitzen im RTW. Und unter der 32. Woche kein Abtrocknen des Neugeborenen, sondern direkt in Plastikfolie wickeln. Ich denke, das kennt man auch schon irgendwie, dass das halt die beste, der beste Wärmeerhalt ist. Bei der Nabelschnur ist es so, verzögertes Abnabeln, nachdem sich die Lungen entfaltet haben und bevor aber Uterotonika gegeben wurden und eine taktile Stimulation, Thermomanagement und initiale Beurteilung während dem verzögerten Abnabeln von circa 60 Sekunden. Bei Reanimationspflichtigkeit wird aber direkt von Abnabeln gesprochen, kleiner 30 Sekunden, um Verzögerungen zu minimieren und kein Ausstreichen der Nabelschnur bei Frühchen, wegen der Gefahr von intraventrikulären Blutungen und sehr passend ist mein Sohn jetzt wieder wach. Initiale Beurteilung, Atmung, Herzfrequenz mit dem Stethoskop und Muskeltonus, ich denke, da ist nicht viel Neues und der neonatale Life Support können wir vielleicht nochmal kurz drauf eingehen. Da sind die wichtigsten Punkte, die Uhr starten, Temperaturmanagement haben wir eben schon besprochen, 5 initiale Beatmungen und SpO2 Sauerstoffsättigung, rechte Hand, ne, immer dran denken. Und dann eben nach 3 Minuten haben wir eine Sauerstoffsättigung von 70 bis 75, die so angestrebt wäre, nach 5 Minuten von 80 bis 85, nach 10 Minuten von 85 bis 95. Sauerstoff, wenn man sich das ja immer fragt, man hat ja immer Angst, ne, vor der Retinopathie. Kleiner 32. Schwangerschaftswoche 30% und größer 32. Schwangerschaftswoche 21%. Vermeiden soll man SpO2-Sättigungen von unter 80% oder bei Bradykardie bei einem Alter von 5 Minuten. Also das ist so das, was man sich am besten merkt.
Gibt es denn da auch wieder so ein schönes Flowchart zu? Weil in der alten Leitlinie fand ich das eigentlich sehr schön auf einer Seite so zusammengefasst und da standen nämlich auch die ganzen Sättigungen und das mit dem Sauerstoff schön dabei. Ich finde, weil das ja so eine super stressige Situation ist, ich habe mir die tatsächlich ausgedruckt.
Ja, oder ausdrucken, als, laminieren, daneben legen ist eine gute.
Genau, mitnehmen, Wahl. Einfach schon nur für die eigene Sicherheit.
Genau, ja, auf jeden Fall. Und hier wird auch nochmal über die Medikamente gesprochen. Volumen 10 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, Adrenalin 10 bis 30 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht alle 4 Minuten und Glucose 2 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Genau, Atemwegssicherung auf jeden Fall nur durch Geübte hier ganz, ganz wichtig. Und Inflating Pressure je nach Schwangerschaftswoche über der 32. Woche 30 cm Wassersäule, unter 32. Schwangerschaftswoche 25 cm Wassersäule. Man soll schauen, ob Thorax-Exkursionen wirklich auch ankommen. Da ist es wirklich wichtig, dass wir nicht einfach das Ganze übergehen, sondern gucken, ob die Beatmung wirklich gut funktioniert. Und bei Dyspnoe kann man auch ein CPAP mit 6 cm Wassersäule überlegen. Die Herzdruckmassage, 1/3 des Thoraxdurchmessers. Und beim vaskulären Zugang kann man über einen Nabelschnurkatheter oder IO auch nachdenken. Primär wäre aber auch der IV-Zugang. Ja, schön, wenn es klappt, aber ganz ehrlich, auch da muss man, ja.
Schwierig.
Ja, also ich würde, glaube ich, da niemanden verurteilen, der dann einen IO-Zugang doch macht. Allerdings sieht man schon auch mehr Myelitiden aufgrund des IO-Zugangs. Deswegen ist es halt nicht der erste Approach und man sollte es nicht so freizügig verwenden. Aber wenn du halt schon siehst, das Kind ist komplett zentralisiert und du wirst es eh nicht hinkriegen innerhalb deiner 5 Minuten oder den 2 Versuchen, dann würde ich da auch wahrscheinlich großzügiger sein. Genau. Man kann, wenn das Kind intubiert ist und noch keinen Zugang hat, über intratracheales Adrenalin nachdenken. Das steht explizit in der Leitlinie, 100 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht. Sobald aber ein vaskulärer Zugang dann etabliert werden konnte, soll Adrenalin über diesen, wie oben angegeben, verabreicht werden, also 10 bis 30 µ, egal ob schon intratracheal Adrenalin gegeben wurde.
Krass. Ich frage mich ehrlich gesagt, auf welcher Datenlage Sie diese Empfehlung gemacht haben.
Das kann ich dir jetzt nicht aus dem Kopf sagen.
Nee, natürlich nicht. Ich find's nur spannend, weil das ja auf jeden Fall bei den Erwachsenen schon sehr, sehr lange raus ist. Und ja, spannend, ob es da irgendeine Studie zu gibt oder ob das einfach Expertenkonsens ist, quasi so als Verzweiflungstat, weil …
Müsste ich dir nachgucken, Paula.
Ja, nee, spannend.
Ja, ja. Genau. In der Leitlinie ist auch nochmal die Kommunikation mit den Eltern ein ganz großes Thema. Und bei 20 Minuten ohne Lebenszeichen, während alle empfohlenen Schritte getätigt wurden und keine reversiblen Ursachen vorliegen, ist dann auch eine Grenze, bei der man erwägen kann, die Reanimationsmaßnahmen abzubrechen. Wobei ich da auch jede Kollegin, jeden Kollegen verstehen kann, die die Kinder ins Krankenhaus bringen, im Zweifel auch unter laufender Herzdruckmassage.
Da meine ich auch mal gelernt oder gehört zu haben zumindest, dass wir die Kleinen in, also transportieren sollen, auch um eventuell, also bei Neugeborenen jetzt vielleicht nicht zwingend, aber bei Kleinkindern, um eventuell häusliche Gewalt dann im Krankenhaus zumindest feststellen zu können, weil das ja nicht zwingend passiert oder zumindest nicht einer Gerichtsmedizin vorgestellt wird, wenn das im häuslichen Umfeld abgebrochen wird und zu Hause verbleibt, sozusagen.
Ah, spannend. Ja.
Ich meine, das hat eine Pädiaterin mal gesagt.
Ist wahrscheinlich jetzt außerhalb von irgendwelchen Leitlinien, aber
genau,
als sinnvoller Gedanke, den man da mitnehmen
kann,
ne? Genau. Beim pädiatrischen Life Support, also wir waren ja gerade beim Neonatalen, jetzt pädiatrisch, haben wir erstmal so zu A und B. Da gibt es einen Abschnitt für professionelle HelferInnen, vorher auch einen Abschnitt noch für die Eltern und Sorgeberechtigte, wie man sich da verhalten kann. Und da wird der Intubationsversuch genannt, maximal 2 und maximal 60 Sekunden, eher kürzer, also 30 bis 60 Sekunden. Pokus, auch da wieder geübte AnwenderInnen und Röntgenthorax nach ITN im Krankenhaus. EFONA nur als, also Emergency Front of Neck Access, nur als allerletzte Option. Und Sauerstoff, und das ist jetzt pädiatrisch, ne, initial 100% Sauerstoffgabe bei allen Kindern, die respiratorisches, zirkulatorisches oder neurologisches Versagen zeigen. Mechanische Beatmung, auch hier 6 bis 8 Milliliter pro Kilogramm ideales Körpergewicht, Atemfrequenz angepasst nach Alter und Piep von 5 cm Wassersäule und dann nach Oxygenierung. Totraumvolumen minimal halten, ETCO2-Messung obligat, auch zur Kontrolle, ob Beatmung angepasst werden muss und Dopes bei Problemen. Genau.
Spannend, dass sie bei den, Entschuldigung, spannend, dass sie bei den Erwachsenen Piep bei 0 bis 5 drin haben und bei den Kindern 5.
Ja.
Auch das finde ich, also einfach.
Ich würde auch Erwachsenen immer 5 machen, aber.
Total, aber das mit den 0 bis 5 ist nämlich, glaube ich, auch eine Neuerung, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Kann gut sein, ja.
Deswegen auch das finde ich einfach interessant, wie sich Dinge so entwickeln.
Mhm. Ja, aber in der Medizin gibt es ja oft irgendwie mal so ein Hin und Her.
Ja, voll.
Hin, muss man ja auch sagen. Und irgendwie das, was wir eine Zeit lang vielleicht verteufelt haben, kommt dann doch irgendwie manchmal auch wieder.
Mhm.
Gut. Zum C im pädiatrischen Life Support nicht länger als 5 Minuten oder 2 Versuche nach einem Zugang suchen. Gegebenenfalls Pokus als Hilfe ist auch explizit genannt und wenn IO und Kind bei Bewusstsein, Analgesie, zum Beispiel mit intranasalem Ketamin, aber natürlich dran denken, Lidocain verbietet sich. Volumenbolus auch hier 10 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Im Hypovolemen und distributiven Schock kann man auch bis zu 40 bis 60 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht in der ersten Stunde der Behandlung machen. Und das kann auch durchaus sinnvoll sein. Also vielleicht diesen 10 Milliliter Bolus durchaus mal 4 bis 6 Mal wiederholen. Im kardiogenen Schock, das ist jetzt wahrscheinlich eher bei Herzkindern, Reduktion auf 5 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, wenn Volumen dennoch notwendig ist. Das ist aber schon recht speziell, muss man sagen. Noradrenalin als First-Line-Vasopressor und Adrenalin als First-Line-Inotropikum. Und zu D, Hypoglykämie beachten. Hier hatten wir ja auch schon eben über Dosierungen gesprochen. Hier wird nochmal 0,3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht orale Glukose oder 0,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht V-Glukose verwendet. Und 0,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht wären dann auch 2 Milliliter G10. Check nach 5 bis 10 Minuten und gegebenenfalls dann nochmal wiederholen. Wenn Glucose nicht verfügbar ist, wird auch Glucagon als zweite Wahl genannt, gegebenenfalls auch intranasal. Auch das war mir jetzt nicht so bewusst, wobei man auch sagen muss, Glucagon haben wir, glaube ich, nicht, zumindest auf dem RDW.
Ich wollte gerade sagen, also das ist auch eine schöne konstruierte Situation, wo Glucagon verfügbar ist und keine Glucose. Das ist echt geil.
Und ein Nalgosedierum bei Schmerzen oder Diskomfort, das wurde explizit so genannt. Allerdings soll man da die Hypotonie antizipieren. Dann geht die pädiatrische Leitlinie noch auf Asthmaanfall ein. Schwerer Asthmaanfall, erstmal 100% Sauerstoff geben, Beta-2-Agonisten, also Salbutamol und Ipratropiumbromid geben, Prednisolon oral oder IV oder Dexamethason innerhalb der ersten Stunde und Hochdosis inhalative Steroide bei Bedarf. Magnesiumsulfat IV 40 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht bei anhaltenden Beschwerden kann man erwägen. Und das war mir jetzt auch nicht so bewusst, gegebenenfalls Beta-2-Agonisten IV und gegebenenfalls NIF und IDN, klar. Aber dass man jetzt Salbutamol IV gibt, fand ich jetzt auch irgendwie, hatte ich so nicht so auf dem Schirm. Alle gucken auch so.
Also ja. Vor allem nicht im Erstangriff beim pädiatrischen Asthmaanfall. Aber das ist schon später. Also klar, also. Genau, dann so im weiteren Verlauf ja, aber so.
Also ja. Magnesium habe ich noch im NEF, aber ja. Alles weitere.
Ja, klar. Nee. Genau. Auf Schock ein würde ich auch noch mal kurz eingehen. Septischer Schock, PCR nach ABCDE, also eine Polymerase-Kettenreaktion, dass man halt einfach weiß, womit man es zu tun hat. Danach ein Breitspektrum-Antibiotikum und Hydrokortison wird hier auch erwägt oder beziehungsweise empfohlen. Kardiogener Schock, Echo, Kinderkardiologie, Inotropika, gegebenenfalls mechanische Ventilation und IV-Furosemid, wenn sinnvoll, und ICLS, und beim hämorrhagischen Schock ein Kristalloid-Bolus minimal halten, maximal 20 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, MAP über 50. Perzentile und an die letale Trias, also Hypothermie, Azidose und Koagulopathie denken. Und Tranexamsäure ASAP, mindestens innerhalb der ersten 3 Stunden 15 bis 20 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht über 10 Minuten, aber maximal 1 Gramm. Bei Bradykardie wurde erwägt, oxygenieren, also beziehungsweise wurde gesagt, Oxygenierung, Ventilation und Zirkulation verbessern. Herzdruckmassage, wenn die ersten 3 nichts gebracht haben, die ich gerade empfohlen habe. Gegebenenfalls Adrenalinbolus 1 bis 2 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und Atropin nur in sehr speziellen Fällen zu hoher Vagotonus oder Erregungsleitungsstörung und dann eben 20 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht. Maximal aber hier auch wieder die Erwachsenendosis von 0,5. Tachydysrhythmien, Kardioversion, 1 Joule pro Kilogramm Körpergewicht bis zu 4 Joule pro Kilogramm Körpergewicht, weil Salva ist hier genannt, bei einer SVT auch Adenosin und bei einer Torsade de Pointe Magnesiumsulfat 50 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, maximal 2 Gramm. Beim Krampfanfall ist das Medikament der Wahl beim Status in der Tat Levetiracetam. Und zweite Wahl, Phenobarbital oder Valproat, wird hier gesagt. Und über 30 Minuten Krampfanfallnarkose mit Midazolam, Keta, Phenobarbital, Tiopental oder Propofol. Da haben sie jetzt nichts Genaues empfohlen. BLS ist unverändert, 5 Initialbeatmungen gibt's immer. PALS unverändert, 15:2, Defi-Elektroden anterolateral, unterhalb der rechten Clavicula und in der linken Axilla. Beim Verschlucken auch algorithmuskonform unverändert und Unterteilung in Infant und Child und Adolescent. Und die ERC hat da aber keine Recommendation für oder against irgendwelcher Suction-Based Devices gemacht. Und Eltern werden wissen, wovon ich rede. Wenn man irgendwie Instagram konsumiert, sieht man immer mal diese Dinger, die man sozusagen aufsetzen kann und dann unter Druck erfolgen soll, der das dann so rauszieht. Und die ERC geht dann hierbei drauf ein und sagt, also es gibt halt einfach kaum Evidenz dazu. Das hört man auch immer mal wieder irgendwie von Eltern, die Sorge haben und sich dann halt so ein Teil für viel Geld kaufen. Mein persönliches Empfinden ist, wenn das so der heißeste Scheiß wäre, dann hätten wir das ja alle auf dem Wagen.
Vor allen Dingen hättest du es immer dabei, natürlich gerade, typisch.
Ja, voll. Also ich glaube auch, vor allem, wenn es nicht von den Reanimations-Guidelines nicht empfohlen wird, dann scheint das daran zu liegen, dass es da keine Daten zu gibt.
Ja.
Und wenn das ultra gut wäre, dann hätte schon irgendein Hersteller zumindest mal eine Studie dazu gemacht.
Ja, Genau. Was ich schön finde generell ist, dass sie von diesen 3 bis 5 Minuten weggehen, was Medikamente angeht, und zwar bei Erwachsenen und bei Kindern, sondern sie sagen jetzt explizit alle 4 Minuten, also alle 2 Rhythmusanalysen, damit man das einfach mal klar gemacht hat. Ich meine, das haben wir alle wahrscheinlich so gemacht, aber trotzdem fand ich es irgendwie schön zu lesen. Hier bei 10 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht bei nicht schockbaren Rhythmen, wenn wir jetzt wirklich im Live-Support sind, so schnell als möglich. Dann alle 4 Minuten wiederholen, Rhythmuskontrolle natürlich auch nach 2 Minuten. Bei schockbaren Rhythmen für Kinder, selbstklebende Defi-Patches sind da auch empfohlen. Allerdings dürfen die sich nicht berühren. Also wenn anterolateral nicht möglich ist, weil die sich berühren würden, dann AP. 4 Joule pro Kilogramm Körpergewicht bis zu 8 Joule, auch im Herz-Kreislauf-Stillstand, und maximal 360 Joule. Genau, dann entfernen wir auch den Sauerstoff natürlich hier vor der Defibrillation. Adrenalin und Amiodaron nach dem 3. Schock. 5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und Repetition der Medikamente nach dem 5. Schock. Über die Atemfrequenz hatte ich eben schon mal gesprochen, angepasst nach dem Alter. Hier ist genannt Säuglinge 25 pro Minute, Kinder über einem Jahr dann 20 pro Minute, Kinder über 8 Jahren 15 und Kinder über 12 Jahren dann 10 wie die Erwachsenen. Zu Piep gibt es in der Tat keine Daten, wurde aber vorher schon genannt, dass man eigentlich 5 cm Wassersäule erwägen kann. Und zum Blutdruck 25 mm Hg Säuglinge und 30 mm Hg Kinder. Spezielle Umstände ist auch nochmal in der Leitlinie erwähnt, da zum Beispiel Anaphylaxie, hier 10 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht, Adrenalin IM, Volumen wie immer 10 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht und Überwachung für 6 bis 12 Stunden. Zum Trauma, da wird HOT als Akronym verwendet, also Hypotension, Oxygenation, Tension, Pneumothorax und Cardiac Tamponade. Und zum Ertrinken, Thermoregulation bei Wärmen unter 35 Grad, keine warme Dusche, zum Aufwärmen nutzen. Bei Unterkühlung weiterhin wie bei Erwachsenen gegebenenfalls verzögerte Reanimation, wenn man nicht gleichzeitig reanimieren und transportieren kann. Und Adrenalin bei einer Körpertemperatur von unter 30 Grad. Kein Amiodaron, bis die Körpertemperatur über 30 Grad ist. Und Defibrillation 3-mal bei einer Körpertemperatur von unter 30 Grad und dann aussetzen. Genau. Bei Hyperthermie über 40 Grad aggressives Kühlen, allerdings stoppen bei 39 Grad und 0,1 bis 0,2 Grad pro Minute runterkühlen. Bei der LAE wird nochmal alte Blase genannt, 0,3 bis 0,5.
Oh, ja.
Und dann Hyperkaliämie, dran denken, Insulin und dann Salbutamol inhalieren und Salbutamol IV. Und bei EKG-Veränderungen auch 10%iges Calciumgluconat mit 0,5 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Nicht? Allerdings bei Vorliegen eines Herz-Kreislauf-Stillstandes. Genau, und über die Defibrillations-Dreischock-Strategie hatte ich schon mal gesprochen. Wenn wir Kinder im OP reanimieren müssen, dann sollte die Rollenverteilung ganz klar sein, vor allen Dingen bei Hochrisiko-Eingriffen vorher schon geklärt sein. Periarrest-Situationen aggressiv behandeln mit einer FiO2 von 1,0, Herzdruckmassage bei ausgeprägter Bradykardie unter der 5. Perzentile. Und die Position des Kindes und die Höhe des OP-Tisches sollte man für eine gute Herzdruckmassage optimieren. Den Atemweg nochmal überprüfen, ob der weiterhin gesichert ist, auch auf Dislokation und das ETCO2. Und an spezielle Ursachen für den Arrest im OP denken, wie Gasembolie, Bradykardie oder zum Beispiel nach einem Axplex auch eine LA-Intoxikation oder Medikamentenfehler. Hierbei könnte man 1 bis 2 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht Adrenalin IV auch in Erwägung ziehen. Genau. Und es gibt dann noch so einen Abschnitt zu Education of Resuscitation, dass man ein frühzeitiges Training bei 4- bis 6-Jährigen auch schon startet, dass man Gamified Learning auch mit etabliert, Real-Time-Feedback, ein ethisches Training soll etabliert werden, Online-Fortbildungsmöglichkeiten sollen genutzt werden. Allen erstens voran ist auch übrigens Podcasts genannt. Auch, dass man Augmented Reality nutzen soll, eine High-Fidelity-Simulation benutzen soll und Training auch am Arbeitsplatz. Und ich denke, danach lasse ich es jetzt einfach mal dabei bewenden. Wir haben auch noch ethische Gesichtspunkte, die explizit genannt wurden. Auch zu den Torkriterien wurde nochmal was geschrieben. Allerdings habe ich die Torkriterien an sich nicht nochmal in der Leitlinie gefunden. Ich habe wirklich alles nochmal abgesucht. Fand ich irgendwie spannend. Aber es wurde eben gesagt, eine Team-Based Decision. Also wir sollen alle im Team entscheiden, in allen Gesichtspunkten, die mit einfließen, sollen diskutiert werden. Und bei 20 Minuten Asystolie trotz Advanced Life Support schon mal darüber nachdenken. Allerdings gelten diese Kriterien insgesamt nicht für einen intrahospitalen Kreislauf, Stillstand oder für Pädiatrie. Es gibt dann noch den zweiten Part, spezielle Situationen. Allerdings würde ich jetzt sagen, reicht es das auch schon, was ich heute darüber gesprochen habe oder besprochen habe. Und lest euch die Leitlinie doch vielleicht nochmal in zumindest die Algorithmen durch. Die sind, finde ich, immer sehr prägnant formuliert. Ja, habt ihr irgendwelche Fragen, die es noch so gibt?
Nö.
Nö. Okay. Und ganz am Anfang hatte ich in der Tat von Vector Change nach 5 Defibrillationsversuchen gesprochen, aber es sind in der Tat 3. Nach den ersten 3 Defibrillationsversuchen sollte ein Vector Change erwogen werden bei einem konsekutiven bzw. dauerhaften Kammerflimmern. Das bitte nochmal beachten, da hatte ich mich am Anfang versprochen.
Das finde ich ist relativ früh tatsächlich. Also ich war erstaunt, dass das nur 3 sind, weil wenn die flimmern, habe ich das schon häufiger erlebt, dass man dreimal, also dass man die dann nicht rausbekommt.
Ja.
Und ich finde 3 recht früh. Das sind halt 6 Minuten im Zweifel, ne?
Vielleicht dazu auch nochmal, wie würdet ihr das machen? Würdet ihr umkleben, die schon drauf waren, oder würdet ihr neue nehmen?
Ich würde neue nehmen.
Ich würde auch neue nehmen.
Einfach, dass man auch noch wechseln kann, ne? Dann kannst du da genau umstecken im Zweifel.
Richtig. Der Hersteller sagt zumindest bei Corpuls wohl, dass man einmal umkleben dürfte.
Von der Klebrigkeit der Patches her?
Yes, von der Klebrigkeit.
Klebrizität.
Die Stickiness.
Okay, ja.
Ja.
Ja, okay. Cool. Also nicht viel wirklich Neues, aber doch nochmal ein Ritt durch die Leitlinie, das zum Erfrischen, Auffrischen.
Ich glaube, viele Leute erwarten ja immer so die krassen Änderungen, aber dadurch, dass wir mittlerweile jährliche Updates haben, wird es die, glaube ich, einfach nicht mehr geben. Also dieses, wie, was ich ja miterleben durfte, so von 15 zu 2 auf 30 zu 2 und sowas.
Ja, das waren krasse.
Ja.
Ich glaube, dass solche Änderungen, die wird es einfach nicht mehr in der, also dass sich die Leitlinien so ändern, das wird es einfach nicht mehr geben.
27 zu 4 oder irgendwas.
Bitte nicht.
Also diesen Wechsel von 2 zu 15 auf 2 zu 30, das war schon Wahnsinn irgendwie. Und das war anstrengend auf einmal. Ne? So.
Aber da hat sich auch der ganze Algorithmus irgendwie gefühlt geändert. Also da hat sich wirklich.
Ja. Und da war ich noch zu klein, glaube ich.
Wir haben 30-2 gelernt. Ne,
ja. Anna? Ja. Ich kenne es aus der DLRG, glaube ich, tatsächlich noch. Also aus meiner Jugend. Stumm- und Trankzeit.
Damals TM. Da,
genau. Ja, ich glaube, der nächste krasse Change, der eventuell auch nicht kommen wird, wäre, wenn Adrenalin in irgendeiner Form rausfliegt.
Ja. Okay, aber.
Oder eingegrenzt wird.
Oder die Dosierung sich ändert oder sowas.
Genau.
Ja, das stimmt. Was ich cool finde, in Niedersachsen haben wir jetzt ja tatsächlich verpflichtend Reanimation im Schulunterricht. Ich weiß allerdings nicht, ab welchem Alter. Sicherlich nicht bei Grundschülern oder Grundschule weiß ich gar nicht, aber sicherlich nicht nur bei Erstklässlern oder Erstklässlerinnen, wie es in der Leitlinie erwähnt ist, aber dass es zumindest eingeführt wurde, ist erstmal, glaube ich, der richtige Schritt, dass die da früh mit in Kontakt kommen, ohne dass man jetzt erwarten kann, dass ein Grundschüler oder auch früher an einer weiterführenden Schule effektiv reanimieren könnte, aber einfach, dass er früh damit in Kontakt kommt, was muss ich machen und
unterschätzt sie nicht, also, ne?
Ja, das stimmt. Also, ich will es gar nicht, nein, aber ich glaube, es geht erstmal darum, genauso wie man mit 2-Jährigen zum Zahnarzt geht, ja nicht, weil die wirklich behandelt werden sollen, sondern weil sie sich dran gewöhnen sollen, dass sie auf diesem Stuhl sitzen und dass man ihnen in den Mund guckt und solche Sachen, also.
Als Normalität irgendwie.
Ja, genau. Ja,
verwenden.
Genau. Die Kraft kommt ja dann von alleine. Da gibt's ja auch schon genug sozusagen Studien dazu, dass Kinder den Algorithmus, den Ablauf, das alles gut lernen können. Und die Kraft kommt dann mit dem Alter.
Es gibt nichts Kräftigeres als ein 20-Kilo-Kind in der Excitation oder so demente, kachektische Patienten.
Oh ja.
Soll ich mal mit dem Journal Club weitermachen?
Ja, sehr gerne.
Ja, dann.
Ach, ein Codewort.
Ein Codewort.
Ein Codewort danach.
Ja, Defibrillation.
Defibrillation. Das hatten wir bestimmt irgendwann schon mal, aber das ist super.
Ist egal.